Ein Psalm lesen, der von David stammt, und zwar der Psalm 23. Psalm 23, lasst uns lesen vor dem Gebet. Der Herr ist mein Hirt, mir mangelt nichts. Auf grünen Auen lässt er mich lagern, zum Ruhplatz am Bache führt er mich. Er erquickt meine Seele, er leitet mich auf rechtem Pfaden um seines Namens willen. Müsst ich auch wandern in finstern Tal, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Hirtenstab und dein Stecken, die sind mein Trost. Du deckst mir reichlich den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mir das Haupt mit Öl und schenkst mir den Becher voll ein. Nur Gutes und Liebes werden mich begleiten mein ganzes Leben hindurch. Und heimkehren werd ich zum Hause des Herrn für eine lange Reihe von Tagen. Bis dahin diese kostbaren Worte des großen Gottesmannes. Ich denke, es ist auch unser Gebet. Wir können nicht anders, wie genau diese Worte ausrufen. Der Herr ist mein Hirt, mir mangelt nichts. Wenn wir mit dem Herrn gehen, haben wir nichts zu fürchten, dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Obwohl dieser große Gottesmann in verschiedene Bedrängnis geraten ist, hat er dennoch sein Vertrauen, seine Hoffnung und seinen Glauben nicht verloren, sondern er hat ihn gefestigt in dem lebendigen Gott. Und so können auch wir in diesen Tagen sagen, denn wir leben auf der gleichen Erde, auf der gleichen Welt, die Menschen haben sich noch nicht gebessert, sondern sie sind vielleicht schlimmer geworden und wir mögen durch manches hindurchgehen müssen, aber wir halten fest an dem, der sich unser angenommen hat. Und das ist der lebendige Gott. Und er ist der Gott seines Volkes. Er hat sich aus den Heiden eine Schar erwählt und er lässt sein Volk Israel sammeln. Wir sehen dies alles mit göttlichen Augen durch die Gnade Gottes. Und sie haben durch manche Schwierigkeiten zu gehen, und wir haben durch manche Schwierigkeiten zu gehen. Aber wir schauen auf zu dem lebendigen Gott. Auch heute Abend sind wir gekommen, um unseren Gott anzubeten. Der Herr ist mein Hirt, mir mangelt nichts. David hätte im Grunde genommen können zagen und zweifeln. Er musste so oft fliehen und dies und jenes. Aber er sagt, der Herr ist mein Hirt, mir mangelt nichts. Auf grünen Auen lässt er mich lagern, zum Ruhplatz am Bache führt er mich. Er erquickt meine Seele, er leitet mich auf rechtem Pfaden, um seines Namens willen. Nun, ihr Lieben, Gott weiß den rechten Pfad für uns Menschenkinder. Er wusste den rechten Pfad, wie er David zu führen hatte. Er weiß auch den rechten Pfad, den er in diesen Tagen sein Volk führen wird und tut. Und so sind wir froh und dankbar, dass wir auch heute Abend hier versammelt sein dürfen. Und es ist uns ja eine besondere Freude, dass unsere teuren Brüder aus Israel in unserer Mitte weilen. Wir sind jeden Mittwochabend hier zusammen, haben hier eine Gebetsstunde und geben unseren Gott die Ehre. Und gedenken allezeit auch eurer in unserem Gebet und das ganze Volk Israel und das ganze Volk auf der ganzen Erde. Gedenken wir vor dem lebendigen Gott. Nun wollen wir aufstehen und wollen Gott anbeten.
Himmlischer Vater, ganzen Herzen für diesen Gnadentag, den du uns wieder geschenkt hast. Wir danken dir, oh Gott, dass wir hier zusammenkommen durften und hier an diesem Ort deinen heiligen Namen anrufen. Du Gott des Himmels und der Erde, du Gott deines Volkes Israel, du bist auch unser Gott.
Du hast dich unser angenommen, o Herr, und darum preist dich unsere Seele und erhebt deinen heiligen Namen auch in dieser Abendstunde. Sei gelobet, sei gepriesen, o Gott. Du Herr, du bist unser Herr, du bist unser guter Hirte. Du führest uns auf rechter Bahn. Du führest uns zum frischen Wasser, so wie David es ausgerufen hat. So tust du es auch mit uns, o Herr. Und darum beten wir dich an und rühmen deinen herrlichen Namen. Herr, segne, wie gebetet schon wurde, dein Volk Israel, besonders in diesen Tagen. Gib, o Herr, die rechten Einstellungen auch der Obrigkeit, o Herr. Herr, wir bitten darum, du wollest alles wunderbar lenken und leiten, wie es kommen soll, nach deinem Willen. Dank sei dir dafür für alles. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Lob und Dank sei dem Herrn, dass wir wissen dürfen, er führt bis ans Ziel. Und das Ziel ist, mit ihm auf ewig vereint zu sein. Da zu sein, wo der Mensch vor dem Sündenfall war, in Gemeinschaft mit Gott, ohne Krankheit, ohne Sünde, ohne Tod, ohne Not, ohne alt zu werden, ohne irgendetwas, was wir so hier in diesem Leibe haben. Und das ist ja der Grund, warum Gott der Herr als Geist herabkommen musste in einen Fleischesleib, in dem wir uns befinden, um darin die Erlösung zu vollbringen, damit wir die Möglichkeit bekommen, zurück verwandelt zu werden aus diesem Fleischesleib in einen Geistesleib. Das ist eigentlich die Summe der ganzen Erlösung. Man kann viel darüber predigen, aber das ist es zusammengefasst als Kern. Gott selbst ist Mensch geworden, um die Menschen zurückzubringen, dass sie den Stand, den Gott ihnen gegeben hat, für immer erreichen. Nun, wir fühlen uns geehrt durch den Besuch Bruder Goldners und Bruder Jigals, Bruder Jigal mit Frau und Sohn. Und wir heißen euch wirklich willkommen, das wisst ihr. An Worten fehlt es mir manchmal. Man kann das nicht so ausdrücken, aber ihr wisst es alle beide, dass es Liebe auf den ersten Blick war, und Verbundenheit im Herrn, unserem Gott. Bruder Goldner, steh du mal auf, damit die Leute dich sehen. Das ist unser Reiseführer durch das Land Israel. Und ich kann euch in seiner Gegenwart sagen, es ist kein Geheimnis, einen besseren Reiseführer gibt's in ganz Israel nicht. Bruder Jigal, steh du mal auf. Das ist der Busfahrer. Und es gibt bestimmt keinen besseren Busfahrer als ihn in ganz Israel. Gott segne euch in unserer Mitte. Dankeschön. Es gäbe so viele Bibelstellen, die man vorlesen könnte. Und wir denken besonders an die eine Stelle aus dem 5. Mose, wo Gott sagt, wo gäbe es ein anderes Volk auf Erden, das Gott erwählt hat, das kleinste unter allen Völkern, aber das größte hat er daraus gemacht. So sind die Wege Gottes. Wenn wir auf Abraham zurückschauen, am Euphrat, in Ur, in Chaldea, ein gewöhnlicher Mann, plötzlich ein Gottesmann, ein Prophet, ein Mann, dessen Name nie mehr ausgelöscht werden kann, weil er eine Begegnung mit Gott hatte. Ein Mensch, dem Gott sich offenbart, bleibt noch Mensch, aber er wird zu einem anderen Menschen. Er wird innerlich umgestaltet und hat die Verbindung zu Gott. Und das ändert sich nicht in alle Ewigkeit. Wenn wir so die Nachrichten hören, ich habe heute wohl gar nicht gehört, aber wir wissen ja, was vor sich geht. Und wir wissen auch die Pläne der Politiker. Aber Gott spricht, sie mögen einen Ratschluss fassen, ich werde ihn zunichte machen. Und Gott wird die Ratschlüsse der Heiden zunichte machen und wird seinen eigenen Heilsratschluss, denn der Ratschluss Gottes ist nicht nur ein Ratschluss, es ist ein Heilsratschluss. In dem, was Gott beschlossen hat, ist nicht nur ein Beschluss, den können Menschen treffen. Das ist ein Heilsbeschluss. Heil ist in allem, was Gott beschließt, was er verheißt. In dem Bund mit Abraham war Verheißung, Heil, Segen, alles war in dem Bund mit einbegriffen. Und ich musste so an das Wort denken, als das Volk Israel aus Ägypten zog. Es sind eigentlich zwei Gedanken, die mich bewegten. Der erste, weil wir das Blut des Lammes Gottes besungen haben. Und ich möchte gerade auch unseren Freunden aus der Tora vorlesen, damit sie wissen, welche Bedeutung das schon zu Moses Zeiten hatte. Aber als erstes fielen meine Augen doch auf 2. Mose 14. 2. Mose 14. Hier heißt es, von Vers 27. So streckte denn Mose seine Hand über das Meer aus. Da kehrte das Meer bei Tagesanbruch in sein altes Bett zurück, während die Ägypter ihm gerade entgegenflohen. Und der Herr stürzte die Ägypter mitten ins Meer hinein. Denn als die Wasser zurückgeströmt waren, bedeckten sie die Wagen und die Reiter der ganzen Heeresmacht des Pharao, die hinter ihnen her ins Meer gezogen waren, so dass auch nicht einer von ihnen am Leben blieb. Die Israeliten aber waren trockenen Fußes mitten durch das Meer gezogen, während die Wasser ihnen wie eine Wand zur rechten und zur linken Seite standen. So rettete der Herr die Israeliten an diesem Tage aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Meeresufer liegen. Als die Israeliten aber die große Wundertat sahen, die der Herr an den Ägyptern vollbracht hatte, da fürchtete das Volk den Herrn. Und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Das ist ein wunderbares Wort. Es ist ja nicht nur eine Geschichte, die jemand geschrieben hat. Es fand statt. Gott teilte das Meer um seines Volkes willen, um es herauszuführen. Und wer die Karte einmal ansieht, der könnte sagen, ja, Gott hätte auch hier herumgehen können über Kairo und hätte das Rote Meer doch umgehen können. Aber Gott bahnt einen Weg, wo gar kein Weg ist. Wäre er über Kairo gegangen und so über die kleine Brücke, dann hätte er keine Möglichkeit gehabt, den Pharao, all sein Heer und all seine Rosse und all seine Wagen zuzudecken. Gott weiß genau, was er tut. Er weiß genau, wie er den Feind in die Falle lockt und wie er ihn dann auch schön zudeckt, dass er nicht mehr da ist. Menschen haben wirklich immer ganz andere Pläne. Und man hört selbst die größten Theologen, wenn man nur nachliest, wo sie zu Worte kommen, ja, hätte nicht Gott, hätte nicht Gott. Als ob sie Gott beraten wollten und meinen, er habe nicht genug die Landkarte studiert. Gott hat doch das Land und die Flüsse und die Meere gemacht, ehe Menschen sie aufzeichnen konnten und studieren, hat Gott schon alles gewusst. Aber er hat es in einer herrlichen Weise gefügt und auch geführt. Nun heißt es hier, dass die Ägypter, sie flohen in die verkehrte Richtung. Sie flohen nicht von dem Wasser weg, sondern sie flohen zum Wasser zu. Habt ihr es mitgelesen? Ich lese es gern noch einmal. Hier heißt es, während die Ägypter, also dem Meer, dem Wasser, ihm gerade entgegenflohen, und der Herr stürzte die Ägypter mitten ins Meer hinein. Die meisten fliehen ja vom Verderben, aber sie sind in das Verderben hineingeflohen. Es gab kein Entkommen für sie, denn sie hatten sich gegen das Volk des Herrn aufgelehnt. Und Gott hat sein Volk trockenen Fußes hindurchgehen lassen, während er die Ägypter ertränken ließ. Und dann heißt es, als die Israeliten die große Wundertat sahen, die der Herr an den Ägyptern vollbracht hatte, da fürchtete das Volk den Herrn. Und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Vorher fiel mir ein Wort auf, das im Alten Testament eins der vielen oder eine der vielen Stellen ist, die schon Zeugnis von der Rettung durch das Blut ablegen. 2. Mose 12, da heißt es in Vers 3, gebt der ganzen Gemeinde Israel folgende Weisung. Am 10. Tage dieses Monats, da nehme sich jeder ein Lamm, für je eine Familie ein Lamm. Man könnte es ja weiter lesen, es musste geschlachtet werden. Vers 7 steht dann, hierauf sollen sie etwas von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und an die Oberschwelle an den Häusern streichen, in denen sie die Mahlzeit halten. Sie sollen dann das Fleisch noch in derselben Nacht essen. Und dann vielleicht von Vers 12. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten schreiten und alle Erstgeburt in Ägypten sterben lassen, sowohl von Menschen als auch vom Vieh. Und ich will an allen ägyptischen Göttern ein Strafgericht vollziehen, ich der Herr. Dabei soll dann das Blut an den Häusern, in denen ihr euch befindet, ein Zeichen zu eurem Schutz sein, denn wenn ich das Blut sehe, will ich schonend an euch vorübergehen, und es soll euch kein tödliches Verderben treffen, wenn ich den Schlag gegen das Land Ägypten führe. Wir sehen also, bei dem Auszug Israels aus Ägypten musste in der Nacht das Lamm geschlachtet und das Blut an die Türpfosten gestrichen werden, damit der Würgeengel vorüberzieht. Und das Wort Gottes sagt, und der Herr spricht, wenn ich das Blut sehe, nicht wenn ich das Holz, das Eisen, die Verzierungen, wenn ich irgend dies oder jenes sehe, das Schloss oder sonst etwas, sondern wenn ich das Blut an den Häusern sehe, nicht einen Wächter, nicht einen Menschen, sondern das Blut. Was war es? Das Lamm musste stellvertretend für den Erstgeborenen in diesem Hause sein Leben lassen. Und das Blut dieses Lammes musste an die Türpfosten gestrichen werden. Jetzt konnte der Würgeengel nichts mehr dem Erstgeborenen tun, denn ein Lamm hatte das Blut vergossen, das Leben gelassen für diesen Erstgeborenen in dem Hause. Deshalb wird Christus, das Lamm Gottes, als der Erstgeborene bezeichnet. Johannes sagte, sehet, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde hinwegträgt. Und er musste sein Leben geben. Er musste sein Blut fließen lassen, damit wir nicht erwürgt und dem Tode preisgegeben, sondern durch die Gnade Gottes ewiges Leben empfangen und dem Herrn, unserem Gott, dienen können. Kein tödliches Verderben konnte den Erstgeborenen treffen. Warum nicht? Weil das Blut des Lammes geflossen war. Als dann Mose oder der Herr das Volk Israel herausgeführt hatte, geschah nach der Gesetzgebung, die ja in 2. Mose 20 hauptsächlich ist, geschah dann in Kapitel 24 etwas ganz Wunderbares. Es heißt hier in 2. Mose 24 von Vers 3. Hierauf kam Mose und teilte dem Volke alle Verordnungen des Herrn und alle Rechtssatzungen mit. Da gab das ganze Volk einstimmig die Erklärung ab, alle Verordnungen, die der Herr erlassen hat, wollen wir ausführen. Da schrieb Mose alles, was der Herr geboten hatte, nieder und baute am andern Morgen früh einen Altar am Fuß des Berges und errichtete 12 Mahlsteine entsprechend den 12 Stämmen Israels. Dann erteilte er den jungen israelitischen Männern den Auftrag, Brandopfertiere herbeizubringen und junge Stiere als Heilsopfer für den Herrn zu schlachten. Hierauf nahm Mose die eine Hälfte des Blutes und goss es in die Opferschalen, die andere Hälfte des Blutes aber sprengte er an den Altar. Hierauf nahm er das Bundesbuch und las es dem Volke laut vor, und sie erklärten: Alles, was der Herr geboten hat, wollen wir tun und willig erfüllen. Dann nahm Mose das Blut und besprengte mit ihm das Volk, wobei er ausrief: Dies ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch aufgrund aller dieser Gebote geschlossen hat. Also die Bundesschließung Gottes mit Israel wurde durch das vergossene Blut rechtskräftig. Dies ist das Blut des Bundes. Ein Bund ohne Blut wäre ein menschlicher Vertrag gewesen. Ein Bund mit der Besiegelung, das Leben preisgegeben, Blut vergossen wurde, hat eine göttliche Bedeutung im Grunde genommen schon seit dem Sündenfall, seit dem Garten Eden, als Gott der Herr die ersten Menschen mit Fellen bekleidete, musste ein Tier sein Leben lassen, denn ehe Gott ein Fell haben konnte, um den Menschen oder die Menschen zu bekleiden, musste ein Tier da sein, das sein Leben ließ, damit dieses Fell da wäre. Von Anfang an, vom Garten Eden, vom Sündenfall an, hat Gott angedeutet durch die vielen Opfer, dass Blut fließen musste zur Versöhnung und zum Schutz und zum Heil. Das alles waren Hinweise für das Neue Testament. Und wir könnten in den vier Evangelien nachlesen, und da steht's geschrieben: Während dem Passamahl nahm der Herr das Brot, dankte und brach es und sprach: Nehmet, esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und er nahm den Kelch, segnete ihn und gab ihn seinen Jüngern und sprach: Dies ist der neue Bund in meinem Blute. Was war es? Es war der Übergang aus dem Alten in das Neue Testament, aus dem Vorübergehenden zu dem Ewigen, aus den Schattenbildern zur Wirklichkeit. Am Kreuz auf Golgatha, auf der Schädelstätte, floss nicht menschliches Blut, sondern göttliches Blut, das Blut unseres Herrn. Und wir merken, Mose hat nicht nur den Altar, nicht nur das Bundesbuch, sondern auch das Volk mit dem Blute besprengt, das dazu gekommen war und mit dem Gott diesen Bund geschlossen hatte. Ein Hinweis auf das Neue Testament, dass der Herr einen Bund geschlossen hat auf Golgatha, und dieser Bund ist rechtskräftig geworden. Das Blut des Lammes Gottes ist geflossen. Und das Volk Gottes steht unter dem Schutz dieses göttlichen Blutes, und der Würgeengel Der Satan muss vorüberziehen. Er kann uns nicht töten, ich meine geistlich töten, weil Gott uns ewiges Leben aus Gnaden geschenkt hat. Wie wunderbar, dass wir die Dinge des Alten Testaments so deutlich im Licht des Neuen Testaments sehen dürfen. Und wisst ihr, was danach geschah, ist das Größte, was ein Mensch sich wünschen und denken kann. Nachdem Mose die Verordnungen vorgelesen hatte und das Blut der Besprengung über den Altar und über das Volk gebracht hatte und sagte, dies ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch aufgrund aller dieser Gebote geschlossen hat. Direkt danach steht, hierauf ist Mose und Aaron, Nadab und Ahihu und 70 von den Ältesten der Israeliten hinaufgestiegen. Sie schauten den Gott Israels unter seinen Füßen, war wie ein Gebilde von Saphirplatten und wie der Himmel selbst aus an hellem Glanz. Er streckte aber seine Hand nicht aus gegen die Auserwählten der Israeliten. Nein, sie schauten Gott und aßen und tranken. Hier hat Gott gezeigt, dass die Auserwählten nicht unten bleiben, sondern hinaufsteigen dürfen und in die Gegenwart Gottes kommen, aufgrund des vergossenen Blutes, aufgrund des Bundes, den Gott mit ihnen geschlossen hat. Sie schauten, so heißt es, den Gott Israels, und es wird genau beschrieben, wie es unter seinen Füßen aussah, wie Saphirplatten und wie der Himmel selbst an hellem Glanz. Was war es? Der Himmel hatte sich heruntergeneigt auf diese Erde. Gott, der Herr, war auf den Berg Sinai herabgekommen und das Volk Israel hörte seine Stimme vom Himmel, obwohl er sich unter ihnen dort auf Erden befand. Das könnt ihr im 5. Mose und dann noch im Nehemia nachlesen, dass er seine Stimme vom Himmel erschallen ließ und seine Herrlichkeit auf der Erde kundtat. Nehemia, Kapitel 9, von Vers 13. Auf den Berg Sinai bist du hinabgestiegen und hast vom Himmel her mit ihnen geredet und ihnen richtige Weisungen und zuverlässige Gesetze, gute Satzungen und Gebote gegeben. Also, wir sehen, dass Gott aus dem Himmel auf den Berg Sinai herab oder hinabgestiegen ist und hat seine Herrlichkeit dort geoffenbart und mit seinem Volke geredet. Also, ihr Lieben, wenn ihr hört, dass wir Lieder singen, die das Blut irgendwie preisen, es erwähnen, dann müssen wir einfach sagen, ohne dem hätte es gar keine Erlösung, gar keine Vergebung, gar kein Heil gegeben. Und man muss einfach ehrlich genug sein, dass alle Gesetze und alle Gebote herrlich, vollkommen und wunderbar sind. Aber sie haben keinen Menschen selig machen können. Sie haben ihm nur Vorschriften und alles, was dazugehörte, vermittelt und gegeben. ewiges Leben kommt aus Gott, dem Ewigen, der in Christus Menschengestalt angenommen hat. Und es wird ja auch der Tag für die Auserwählten in Israel kommen, und sie werden auf den blicken, den sie durchstochen haben, und werden wehklagen. Es wird kein anderer Messias sein, der auf dem Throne Davids sitzen wird. Er ist der Sohn Davids. Und an jenem Tage, so heißt es in Zacharia Kapitel 12, in einer solch wunderbaren Weise, von Vers 9, und geschehen wird es an jenem Tage. Da werde ich darauf bedacht sein, alle Völker zu vernichten, die gegen Jerusalem zu Felde gezogen sind. In der gesamten Vergangenheit scheint es, als habe sich Gott nicht gekümmert. Aber seitdem das Volk Israel aus allen Nationen gesammelt und seit 1948 ein selbstständiger Staat, ein Land ist, das niemand leugnen kann. Seitdem, nicht nur, dass es scheint, sondern seitdem kümmert sich Gott um die Sache seines Volkes Israel. Und ihr habt ja gesehen, bei jedem Krieg haben sie nicht nur gewonnen, sie haben hinzugewonnen. Und das ist ja sehr wichtig. Hier heißt es dann weiter, ich werde darauf bedacht sein, alle Völker zu vernichten, die gegen Jerusalem zu Felde ziehen. So dann will ich über das Haus Davids und über die Bewohner Jerusalems den Geist der Gnade und der Bitte um Gnade ausgießen, so dass sie auf den hinblicken werden, den sie durchbohrt haben, und um ihn wehklagen, wie man um den einzigen Sohn wehklagt und bitterlich Leid um ihn tragen, wie man um den Tod des Erstgeborenen Leid trägt. Zu welcher Zeit wird das geschehen? Zu der Zeit, wenn der Herr alle, die gegen Israel zu Felde ziehen, vernichten, wenn er darauf bedacht sein wird, ihr Ende zu bereiten. Zu der Zeit wird er dann den Geist der Gnade über Israel ausgießen, und den Tag, den möchte ich eigentlich so von oben miterleben, wenn das Volk Israel, die wahren Juden, diejenigen, die festgehalten haben an dem, was alle Propheten verkündigten, wenn plötzlich die Decke von ihrem Herzen und ihren Augen genommen werden und sie erkennen, dieser Messias, dieser Jesus von Nazareth war derselbe, der auf dem Berg Sinai mit unseren Vätern gesprochen hat, als der Engel des Bundes, von dem Maleachi in Kapitel 3, Vers 1 spricht. Was meint ihr, was da geschieht? Es wird solch ein Leid sein, solch ein Weinen. Und sie werden sagen, Herr, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir es nie getan. Wir hätten dich nicht verachtet. Wir hätten dich angenommen. O, vergib uns. Sei uns gnädig, dass wir so an dir vorbeigegangen sind. Und der Herr wird sagen, wie Josef seinen Brüdern sagte, streitet nicht mehr miteinander, weinet nicht mehr, seid nicht verzagt. Das alles ist um euretwillen geschehen. Und er wird alle Tränen von den Augen abwischen und wird sich den Seinen in einer ganz wunderbaren Weise offenbaren. Noch ist nicht der Zeitpunkt, es kann aber schon morgen sein. Es könnte schon morgen sein. Heute ist noch nicht. Heute sind die Feinde noch nicht geschlagen. Heute können die Israeliten das noch nicht sehen. Es ist so im Heils dann Gottes bedacht. Wir können nur mit dem großen Mann Paulus ausrufen, wie wunderbar sind deine Wege, o Herr, wie unbegreiflich deine Gedanken. Wer kann es alles verstehen? Erst wenn die Ewigkeit anbricht und wir dann auf die Zeit zurückschauen könnten, würden wir alles verstehen. Nicht eine Frage wird unbeantwortet bleiben für die Ewigkeit. Alles wird ganz klar vor uns liegen. Und wir werden wissen, warum dieses so und jenes so gewesen ist, und werden den Herrn, unseren Gott, von ganzem Herzen preisen können. Möge er uns segnen und mit uns allen sein. Ich habe eigentlich noch ganz kurz auf das Bezug nehmen wollen, auf den Zuspruch am Sonntagmorgen. Ihr habt ihn ja alle gehört. Welch eine Gnade, welch ein Vorrecht, dass der Herr noch redet, dass er wirklich, hat ihn mir sogar irgendwo hingelegt, um ihn mir zu merken, und schon sehe ich ihn nicht mehr. Aber wir sind Gott dankbar. Wir werden schauen, was wir gehört haben. Wir haben keine Märchen gehört. Wir haben Gottes Wort gehört. Das prophetische Wort mit allen Verheißungen, die Ja und Amen sind. Und wir werden schauen, was wir geglaubt haben. Gott ist ein treuer und ein barmherziger Gott, der sein Wort einlöst und seine Verheißungen hält. Sein Name sei hochgelobt und hochgepriesen. Amen.
Dann stehen wir auf und beten noch kurz.
Ich danke dir von ganzem Herzen für dein teures und heiliges Wort. Wer sind wir? Staub vor deinem Angesicht. Und dennoch hast du uns aus dem Staube genommen. Wie du Adam geformt, so hast du uns gebildet und hast ewiges Leben in uns hineingelegt. Habe Dank für die lebendige Hoffnung, die wir haben durch dich, den Lebendigen, den Ewigen, der im Fleisch offenbar wurde und den Preis bezahlt hat. Wir sind nicht mit vergänglichen Dingen erlöst, nicht mit Silber und nicht mit Gold, sondern mit dem Blute des Lammes Gottes. Geliebter Herr, wir bitten dich für unsere geliebten Freunde, für unsere Brüder. Heiland, wie empfinden wir mit ihnen? Denn das Heil kommt von den Juden. Ach Herr, wir preisen dich. Wie wunderbar sind deine Wege, allmächtiger Gott, der du Abraham gerufen, die Verheißung in Isaak bestätigt, den Bund mit Jakob aufgerichtet und für ganz Israel verordnet. Du bist der einzig wahre Gott. Dich beten wir an und dir geben wir die Ehre. Herr, unser Vertrauen ruht in dir, und wir wissen schon, wenn alle das Volk Israel verlassen, wenn niemand ihnen zur Seite steht, wenn keine Waffen mehr geliefert werden, dann wirst du eingreifen, wirst Feuer und Schwefel vom Himmel regnen lassen und wirst die Feinde vertilgen. Dank sei deinem Namen. Ach, du hast es geredet durch den Mund deiner heiligen Propheten. Du erfüllst es, Halleluja. Ach, Herr, tu es bald und lass uns erkennen, dass das Ende nahe gekommen ist, aber auch der Anfang. Halleluja. Denn so sagt der Prophet Jesaja, der Morgen kommt, aber auch die Nacht. Beides kommt. Das eine für den, das andere für jenen. Oh, wir beten dich an. Groß und wunderbar bist du. Herrlich und unfassbar deine Wege. Und dennoch dürfen wir dich preisen. Hab auch Dank für den Psalm, den wir zu Anfang hören durften. Du bist der Hirte, nicht nur der Hirte, der gute Hirte. Halleluja, Preis und Ehre deinem Namen. Du hast dein Leben für die Schafe dahingegeben und deshalb folgen sie dir und hören auf deine Stimme. Anbetung und Ehre deinem heiligen Namen. Amen.